Ich möchte mit uns heute einen ganz kurzen Textabschnitt betrachten, und zwar aus Hebräer, aus dem Brief an die Hebräer. Hebräerbrief, Kapitel 12. Möchte ich ab Vers 12 lesen. Hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes: Darum recket wieder aus die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und tut gerade Tritte mit euren Füßen, damit das Lahme nicht abweiche, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welchen niemand den Herrn sehen wird. Heute das Thema: Jage nach dem Frieden mit jedermann. Und wie ihr das bereits so nehmt, gehen wir heute gemeinsam auf die Jagd. Wir gehen mit diesem Text gemeinsam auf die Jagd. Vielleicht auf eine etwas ungewöhnliche Jagd. Denn hier geht es nicht um irgendwelches Wild zu erjagen oder zu erlegen. Wir gehen nicht auf die Jagd, um Wildhasen zu erlegen oder um Hirsche zu erlegen, sondern wir gehen heute auf die Jagd nach einem unbegreifbar hohen Gut. Wir gehen auf die Jagd nach Frieden. Unter anderem ist Frieden ein sehr, sehr hohes geistliches Gut. Ist uns vielleicht oft gar nicht so bewusst. Vor allen Dingen ist Frieden ein hohes geistliches Gut, das auch bei uns als Kinder Gottes immer zu finden sein sollte. Doch halten wir zunächst einmal ganz kurz Ausschau nach Frieden in dieser Zeit und Welt. Wie sieht es denn in der Zeit und Welt aus? Wenn wir derzeit in unsere Gesellschaft hineinschauen, wenn wir in die Welt hineinschauen, dann erkennen wir, wie sehr der Friede oft ersehnt wird. Wie manchmal auch nur ein Frieden dargestellt wird, was gar kein wirklicher Friede ist. Ein Friede, der auch nicht gelebt wird oder auch oft gar nicht vorhanden ist. Wir wissen auch aus vielen Friedensbemühungen in dieser Welt, platzen immer wieder hochexplosive Konflikte. Potenziale auf, gerade unter Ländern und Völkern. Die letzten Wochen, da konnten wir es ja mit Hochspannung beobachten, was mit der Ukraine alles geschieht, wie dieses ganze Sache mit der Krim sich verhalten hat, indem es jetzt Russland vereinnahmt hat, oder Russland die Krim vielmehr, und wie schnell unter Ländern und Völkern Beziehungen, an denen man lange sehr intensiv gearbeitet hat, wie diese Beziehungen schnell wieder erkalten und verhärten können. Ich war erstaunt. Auch wie immer wieder gegen Russland gestichelt wurde vom Westen in den letzten Wochen. Wie manche wirklich frech waren eigentlich auch gegen Russland. Und das sehen wir einfach derzeit in extremer Weise zwischen den westlichen Ländern und Russland, wie da Beziehung auf einmal wieder erkaltet. Doch nicht nur das, sondern mit großer Besorgnis sehen wir auch auf die vielen anderen Unruhenherde, auch Konflikte und Kriege in dieser Welt. Allein wenn wir auf Syrien blicken, wie lange ist da jetzt schon Unruhe vorhanden? Wie lange Mord und Totschlag? Oder wenn wir allgemein auf die Unruhe im Nahen Osten schauen? Oder wenn wir an die jüngsten Terrormeldungen aus Kabul in Afghanistan denken? Oder an die Unruhen, die im Irak scheinbar nicht aufhören wollen? Oder in Afrika und auch jetzt immer wieder aus der Türkei? Mächtige Unruhebewegungen. Vieles könnte man noch hinzufügen. Ihr wisst ja selbst, was täglich in den Medien gesagt und gemeldet wird. Das brauche ich heute nicht alles hier preisgeben. Wisst ihr, dass allein im Jahr 2013 die Zahl der Kriege in der Welt so hoch waren, wie sie seit 1945 nicht mehr waren? Allein im Jahr 2013. Da sehen wir, was in der Welt derzeit los ist. So gab es zumindest das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung weiter. Ja, das ist besorgniserregend. Zugleich erkennen wir, welch ein hohes, hohes Gut auch der Frieden in der Welt ist. Und wie es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir hier in Deutschland in einem Land leben dürfen, wo jetzt annähernd seit 69 Jahren Frieden herrscht. Das ist gewaltig. Und wir können wirklich nur immer und immer wieder unserem himmlischen Vater danken und ihn dafür preisen, dass wir hier in diesem Land Frieden haben dürfen. Ihr wisst nicht, wie sehr sich andere Menschen und Länder danach sehnen. Die Bibel sagt uns, dass aber auch tatsächlich eine Zeit eintreten wird, worin viel von Friede und Sicherheit geredet wird. Friede und Sicherheit, das werden in kommender Zeit enorme Schlagwörter werden. Woher wissen wir das? Wir wissen das, dass es dem Antichristen, wenn er auf die Bühne kommen wird, es wird ihm tatsächlich zunächst gelingen, einen Frieden und eine scheinbare Sicherheit in der Welt herbeizuführen. Doch ich frage euch an der Stelle, auch wenn es mal eine Zeit lang tatsächlich nach Frieden und Sicherheit aussieht, wird es jemals echten Frieden und echte Sicherheit geben? Durch Menschen? Die Antwort lautet nein. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sagt uns, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Menschlicher Friede, der hält nicht auf Dauer, und vom Antichristen gleich gar nicht. Somit wollen wir zunächst auf den Frieden mit Gott zu sprechen kommen. Das ist uns der wichtigste Friede, der Friede mit Gott erstens. Wenn wir uns damit befassen, Frieden mit Gott zu haben, dann müssen wir zuerst wissen, dass unser Herr und Gott an mehreren Stellen im Neuen Testament auch als der Gott des Friedens bezeichnet wird. Ist euch das schon mal aufgefallen beim Bibellesen? Dass wir einen Gott des Friedens haben. Der Apostel Paulus sagt in Philipper 4, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Der Gott des Friedens. Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter seinen Füßen zermalmen im Kürzen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Gott des Friedens, das ist auch ein Gott, der Satan zermalmt. Unser Gott ist der Gott des Friedens. Und sein Friede ist nicht von dieser Welt, denn die Welt steht derzeit unter der Herrschaft Satans, unter dem Fürsten dieser Welt. Und Satan, er war noch nie ein wirklicher Friedensstifter. Satan ist auch kein Friedefürst. Unser Herr Jesus, das ist der Friedefürst, aber Satan nicht. Satan ist von Anfang an was? Ein Unruhestifter. Satan hatte den Menschen bereits im Garten Eden aus der Ruhe gebracht. Dort hat er Gottes Wort in Frage gestellt und den Menschen zur Sünde verführt. Und ihr wisst es. Satan ist ein Lügner von Anfang an, auch ein Menschenmörder von Anfang an. Was geschah nicht lange nach dem Sündenfall? Da kam auch schon der erste Totschlag. Kain schlug seinen Bruder Abel tot. Hat es vorher nicht gegeben, so etwas. Und wir wissen, die ganze Menschheit ist durch die Sünde entartet. Bis Gott dann dem Noah den Auftrag gegeben hat, die Arche zu bauen. Und bis dann die Flut kam und alle Menschen dahin raffte, außer denen, die in der Arche waren. Doch auch nach der Sündflut kamen die Menschen raus aus der Arche, die gerettet wurden, aber auch sie hatten noch die Sünde in sich. Und die Empörung des Menschen nahm später wieder seinen Lauf. Ja, bis heute. Und doch möchte Gott Frieden mit dem Menschen. Wo aber bekommt der Mensch Frieden mit Gott? Ja, ihr wisst es, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir wissen, dass es auf keinem anderen Weg möglich ist, mit Gott Frieden zu bekommen, als allein durch den Sohn Gottes. Die Grundlage unseres Friedens mit Gott liegt darin, dass wir an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, welcher sich für die Sünden der Welt ins Kreuz schlagen ließ. Welcher dort am Kreuz auf Golgatha für die Sünde und für die Schuld der Menschen sein kostbares Blut vergossen hat. Römer 5, Vers 1 sagt uns, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Kannst du das auch bezeugen? Hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden mit Gott durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus? Erlöst durch das Blut des Lammes. Durch das Blut Jesu Christi gewaschen, geheiligt, gereinigt. Liebe Freunde und Geschwister, ohne Frieden mit Gott, da haben wir letztendlich keine Basis für wahren und dauernden Frieden. Denn bevor wir zu Gott gefunden haben, was waren wir denn da für Leute? Ja, vielleicht hast du dich auch, wie ich, für einen friedfertigen Menschen gehalten. Doch was sagt die Bibel, was ist die Wahrheit? Die Bibel sagt, du warst entfremdet. Die Bibel sagt, du warst Feind Gottes. Die Bibel sagt, du warst in den bösen Werken. Du warst ein Rebell. Du warst in Rebellion verhaftet. Du warst nicht mit Gott versöhnt. Du warst ein verlorener Sünder. Die Bibel sagt, dass Gottes Zorn auf dir und mir ruhte. Vielleicht ohne, dass wir es wussten. Und es wartete das schreckliche Gericht Gottes und die ewige Hölle auf dich und auf mich. Genauso wie auf die anderen Menschen, die draußen sind und nicht mit Gott versöhnt sind. Vielleicht hatten wir uns früher auch schon um Frieden bemüht. Frieden auch nach unseren eigenen Vorstellungen, wie die Welt herbeigeführt. Vielleicht hatten wir auch ein gutes Gefühl dabei, das mag sein. Und doch waren wir innerlich dann und wann wie ein aufgewühltes Meer, das nicht ruhig sein kann und immer wieder den ganzen Kot und Schlamm aufwühlt. Das ist Wahrheit, denn Gottes Wort sagt, aber die Gottlosen sind wie das aufgeregte Meer, welches nicht ruhig sein kann, dessen Wellen Kot und Unrat auswerfen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Jesaja 57, 20 bis 21. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Täuschen wir uns also nicht. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Als wir aber durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus mit Gott versöhnt wurden und in eine persönliche Beziehung mit ihm eingetreten sind, da ist alles anders geworden. Wir wissen, dass uns nun nichts mehr scheiden zu mag von unserem Herrn und Gott. Uns mag nichts mehr zu scheiden von der Liebe Gottes, welche in Christus Jesus ist. Wir sind mit Gott verbunden. Wir sind mit Gott versöhnt. Das ist was ganz anderes als vorher. Wenn wir es vielleicht äußerlich auch manchmal nicht wahrnehmen. Aber es ist eine vollkommen andere Situation wie vorher. Und dass uns nun alle Dinge, die uns auch in dieser Zeit und Welt, die wir durchgehen müssen, das sagt uns Gottes Wort, dass uns alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Merken wir uns, der Frieden mit Gott, das ist die wahre Grundlage für den Frieden mit uns selbst. Die wahre Grundlage für den Frieden mit uns selbst, ich sage es nochmals, und für den Frieden mit anderen, beides. Und wir wissen es, wir sind uns dessen nicht immer völlig darüber bewusst. Und natürlich geschieht es auch nicht immer von alleine. Denn es ist ein Frieden, der eben durch den Geist gewirkt wird. Ein Frieden, der durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Ja, und Friede ist sogar eine Frucht des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir jetzt auch mit Gott leben und dass wir im Geist wandeln und in seiner Abhängigkeit bleiben. Das ist mal die erste Feststellung. Frieden mit Gott. Gehen wir jetzt in unserer Jagd nach Frieden weiter. Zweitens, der innere Frieden. Der innere Frieden. Der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern und er sagt auch zu dir und zu mir. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Es gibt also einen Unterschied. Der Friede, Gottes der Friede, Christi ist ein anderer Friede als der Friede, wie ihn die Welt uns zeigt. Der Herr Jesus gibt uns seinen Frieden. Er gibt nicht, wie die Welt gibt. Aber der Herr Jesus gibt uns seinen Frieden und das muss für dich und für mich ein großer Trost sein. Er gibt uns Frieden, den die Welt gar nicht kennt. Die Welt kennt nur den äußeren Frieden. Wir aber dürfen den inneren Frieden erleben. Einen Frieden, der letztendlich nicht vollständig von uns gewirkt werden kann, sondern der einfach von Gott gewirkt ist. Meinen Frieden gebe ich euch. Es ist so wunderbar, dass wir diesen Frieden Jesu immer wieder erleben dürfen. Wenn wir uns auf Gott ausrichten und unser Vertrauen auf ihn setzen. Sicherlich könnte jetzt jeder irgendwo irgendwas bestätigen, wie wunderbar Gott einen schon in vielen Situationen getragen hat. Als man von Natur eigentlich völlig aufgeregt gewesen, aufgeregt sein hätte müssen. Es gibt so viele Lebenssituationen, ob das in gesundheitlichen Schwierigkeiten ist oder vor einer Operation oder ob die Arbeitsstelle in Gefahr ist, haben wir aus dem Mittwochabend gehört, oder wenn es um irgendwelche Prüfungen geht, wo man normal ganz nervös sein sollte, oder wenn es um schwere Situationen oder Gespräche geht. Wie wunderbar ist es, wenn man in solchen Situationen einen inneren, unbegreiflichen Frieden erleben darf. Ja, oftmals eine unerklärliche Ruhe. Für mich ist das manchmal sogar beinahe so, dass ich denke, ja, bin ich denn jetzt so nachlässig oder? Aber manches Mal ist der Friede so in unbegreiflicher Weise da, dass man denkt, das ist wirklich erstaunlich. Da kann man nur mit dem Liederdichter einstimmen, der sagt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben noch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. An anderer Stelle sagt der Herr Jesus, Johannes 16, 33, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Seid ihr dessen gewiss, der Herr Jesus will, dass wir Frieden durch ihn haben. Und wir wissen es, der Alltag, der läuft nicht immer reibungslos. Der Jesus hat uns auch an dieser Stelle zugleich gesagt, in der Welt, da habt ihr Trübsal. Also es sind schwierige Sachen in dieser Welt. Trübsal bzw. Drangsal, das werden wir erleben in dieser Welt. Das können Nachteile und Verfolgungen um Jesu Willen sein, Verleumdungen oder schlechte Rede. Das können aber auch ganz normale Alltagsschwierigkeiten sein, die wir in dieser Zeit und Welt erleben. Wenn wir vielleicht mit unserem Tagesplan nicht durchkommen, mit Arbeiten hinterherhinken, wenn wir mit der Zeit nicht klarkommen, oder wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge unseren Alltag in Beschlag nehmen, oder wenn unvorhergesehene finanzielle Belastungen vielleicht auf uns zukommen, vielleicht eine Autoreparatur oder sonst etwas, mit der man nicht gerechnet hat, und einen aus dem finanziellen Rahmen wirft, bei einem anderen mag es die Gesundheit sein, die einen Streich spielt, oder einer der Familienangehörigen wird krank, man hat nicht damit gerechnet. Oder es gibt ja auch so merkwürdige Dinge, dass manche auch ihr Gepäck vergessen, wenn sie mit dem Zug unterwegs sind, steigen sie aus oder aus der S-Bahn und man hat seine Tasche da drin gelassen und der Zug fährt weiter. S-Bahn geht ja vielleicht noch, aber der Zug, Intercity, der ist weg. Das ist peinlich. Solche Sachen, die können einen auffühlen. Werde ich das Gepäck jemals wiedersehen? Meinem Geldbeutel, meinem Ausweis und allem, was darin ist? Mich hat es in den letzten Monaten beunruhigt. Ich hatte einen neuen Personalausweis beantragt und habe ihn dann auch bekommen. Und es ging ein paar Wochen, da war der auf einmal nicht mehr da. Der war einfach weg. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingebracht habe. Er ist weg bis heute. Und es hat mich auch beunruhigt. Wenn jetzt den jemand in die Finger bekommt und treibt irgendwelchen Missbrauch damit, wäre genauso schlimm mit einer Kontokarte, wenn man die nicht sofort sperrt. Solche Dinge können einen beunruhigen. Unter Umständen können solche Dinge uns tatsächlich ein Stück weit den Frieden Gottes rauben. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, in der Welt, da habt ihr Trübsal. Also der Alltag bringt manches mit sich. Doch er sagt auch, der Herr Jesus, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Der Herr Jesus ist größer als diese Welt. Er sagt an anderer Stelle, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und in den Evangelien heißt es in Matthäus 10, dass er es nicht einmal zulässt, dass ein Sperling ohne ihn auf die Erde fällt. Oder dass sogar alle unsere Haare auf dem Haupt gezählt sind. Hast du schon mal probiert, deine Haare zu zählen? Ich noch nie. Ich weiß, das wird mir gar nicht gelingen. Aber bei Gott sind sie gezählt. So groß ist Gott. Und letztendlich kümmert er sich so sehr um diese kleinen Dinge. Nichts, aber auch gar nichts ist für Gott zu klein und zu unscheinbar. Aber auch nichts zu groß. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Gott sorgt sich so sehr für uns. Frage, warum sorgen wir uns dann noch um so vieles und lassen uns auch durch so vieles den Frieden rauben, ob durch Kleines oder durch Großes? Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es daran liegt, weil wir nicht restlos von der Macht Jesu Christi überzeugt sind, weil wir ihm nicht alles zutrauen. Wir sind nicht überzeugt von der Macht, welche die Anzahl unserer Haare kennt und die selbst einen Sperling vor dem Absturz bewahrt. Wir glauben es auch nicht, dass Gott über unserem Tagesablauf und über unserer Zeit steht. Wir glauben es auch nicht, dass Gott über unseren finanziellen Sonderausgaben steht. Wir glauben es auch nicht, dass Gott über unsere Gesundheit steht. Wir glauben es auch nicht, dass Gott über unserem Gepäck oder über unserem Personalausweis steht, das verloren gegangen ist. Ja, vielleicht glauben wir, dass Gott darüber steht und die Macht hat über diese Dinge, vielleicht sogar auch in diesen Angelegenheiten zu helfen. Doch wenn wir schon so weit sind, dann glauben wir vielleicht nicht, dass er uns wirklich helfen will oder dass er es tun wird. Oder wir lassen uns vom Teufel Zweifel über Gottes Liebe und Fürsorge in unser Herz streuen. Doch wie können wir in solchen Situationen zum inneren Frieden mit Gott zurückkommen? Gottes Wort gibt uns ein wunderbares Rezept, und das sollten wir kurz aufschlagen miteinander. Und zwar steht es im Brief an die Philipper. Philipper Kapitel 4. Epheser, Philipper, Kolosser. Philipper Kapitel 4. Das ist für sorgenvolle Leute, aber nicht nur für die, sondern auch für die, welchen der Friede Gottes verloren gegangen ist. Philipper 4, Vers 6 bis 7, eigentlich ganz bekannte Verse. Aber stehen die bei uns auch in unserem Glaubensleben so richtig dick drin? Hier heißt es, Vers 6, sorget um nichts. Und dann kommt die Aufforderung, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In Vers 7 heißt es dann, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Was ist also das wirkungsvolle Mittel, um den Frieden Gottes wieder zu erlangen? Das wirkungsvolle Mittel, um den Frieden Gottes zu bekommen, ist das vertrauensvolle Gebet mit Danksagung zu Gott. In allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und so gibt Gott uns die Zusage, so wird uns der Friede Gottes, welcher allen menschlichen Verstand übersteigt, gegeben werden. Gott hat es verheißen. Gott steht über deinem Verstand. Der Friede Gottes steht über deinem und meinem Verstand. Gott hat es verheißen, dass wir diesen Frieden bekommen werden, wenn wir ihm alles hinlegen. Und das dürfen wir auch vertrauensvoll von ihm erwarten. Und dann senkt der Heilige Geist selbst seinen Frieden in dein und in mein Herz hinein. Er senkt ihn hinein, sodass wir diesen Frieden einfach haben. Ist nichts Selbstproduziertes. Sicherlich ist uns auch die Aufforderung des Apostels Petrus nicht unbekannt. Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Auch hier eine klare Verheißung, bring deine Sache vor Gott, so wird Gott sich dafür sorgen. Liebe Geschwister, haltet fest an diesen Aussagen und Verheißungen Gottes. Wir brauchen sie und wir müssen sie wirklich für bare Münze nehmen. Gott hat diese Verheißungen uns nicht umsonst gegeben. Stütze dich darauf. Wir dürfen auch gelegentlich Gott an seine Verheißungen erinnern. Herr, du hast es hier gesagt. Ich bring's jetzt zu dir. Und du hast gesagt, du wirst dich darum kümmern. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Du tust es. Du hast es gesagt. Ich glaube es, dass du es tun wirst. Amen. Natürlich werden wir zugleich auch von Petrus vor dem Widersacher gewarnt. Ja, wer ist der Widersacher? Der Teufel. Er wird uns auch als Ankläger aufgezeigt. In der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10, der die Gläubigen Tag und Nacht vor Gott verklagt. Das tut der Teufel. Er verklagt die Gläubigen Tag und Nacht vor Gott. Er verklagt und verleumdet die Kinder Gottes vor Gott. Und andererseits, was tut der Teufel noch? Er streut auch Zweifel in unserem Herzen aus. Und macht Gott auch bei uns schlecht. Das tut der Teufel auch. So dass wir vielleicht in Notsituationen denken, oh, hätte Gott mich wirklich lieb, dann würde er das nicht zulassen, was ich gerade durchmachen muss. Schleichen sich so Gedanken ein. Hätte Gott mich wirklich lieb? Der andere hat er vielleicht lieber, aber ich muss durch diese Situation durch. Wenn Gott mich lieb hätte, würde er das nicht zulassen. Oder hätte Gott mich lieb, dann würde er mir einen Ausweg zeigen. Liebe Freunde und Geschwister, wir haben es gerade gehabt, woher kommen denn solche Gedanken? Kommen solche Gedanken von Gott? Kommen sie vom Heiligen Geist? Wenn uns Gott sagt, dass uns alle Dinge zum Besten mitwirken müssen und er uns immer liebt, kommen solche Gedanken dann von Gott? Wenn wir gegen seinen Ratschluss rebellieren, dann kommen diese Gedanken eher von unten her, vom Teufel. Und wenn wir schon in großen Sorgen und Schwierigkeiten stecken und dann noch solche Schuldgefühle hinzukommen, hätte Gott mich wirklich lieb, wisst ihr, was dann geschieht? Dann kann das für uns zu einer ungeheuren psychischen Belastung werden. Und wir stehen in Gefahr, gegen den falschen Gegner zu kämpfen. Denn gegen wen kämpfen wir? Natürlich müssen wir uns prüfen, das will ich hier nicht ausschließen. Wir müssen auch unser Herzen prüfen. Aber es kann eben sehr schnell sein, dass wir gegen uns selbst, gegen unser eigenes Herz, gegen unser böses Herz ankämpfen. Und dass wir nicht dem Teufel entgegenstehen im Glauben. Natürlich müssen wir öfters gegen unser sündiges Herz ankämpfen und uns auch wieder reinigen lassen von Gott. Aber wir müssen es auch erkennen, wo uns Satan angreift. Und wo wir ihm fest im Glauben entgegenstehen müssen und sagen, ich bin Kind Gottes und Gott hat mir seine Verheißungen gegeben und das ist nicht von Gott und das ist letztendlich auch nicht von meinem Herzen, sondern das kommt von unten her. Das schiebt der Teufel hier hinein. Und genau das müssen wir erkennen. Und wo der Satan uns angreifen möchte oder uns auch Lügen unterbreiten möchte, Gott hat dich nicht lieb und würde er dich lieben, dann würde er das nicht zulassen. Das ist alles Quatsch. Das kommt von unten her. Und da müssen wir dem Teufel fest im Glauben widerstehen. In der Macht Jesu Christi. Der Herr Jesus wird sich immer zu uns stellen. Und wenn wir das tun, dann wird der Teufel von uns fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Das ist die biblische Lösung für mangelnden inneren Frieden. Wir dürfen uns auch wirklich darauf stellen, dass wir Gottes Kinder sind und Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen. Jawohl. Und wir müssen unsere Sorgen in vertrauensvollem, dankbarem Gebet vor Gott bringen. Und wir müssen dem Satan im Glauben widerstehen, so flieht er von uns. Und liebe Geschwister, das sind geistliche Wahrheiten. Und wir können nicht sagen, ja, das steht halt da geschrieben, aber weißt du, in der Realität, das sieht es ganz anders aus. Ich muss sagen, das hat mir Gott gegeben und das ist Realität und da stütze ich mich drauf. Das sind geistliche Wahrheiten, die wir als Kinder Gottes anwenden müssen. So können wir das geistliche Leben meistern und bestehen. Und liebe Geschwister, wenn wir inneren Frieden haben, dann werden wir auch fähig sein, mit anderen Frieden zu haben. Aber wenn wir keinen inneren Frieden haben, dann wird auch das Friedensleben mit anderen schwierig. Ich hatte etwas gelesen von Paganini. Paganini war ein großer italienischer Geiger, ein großer Konzertgeiger. Und dieser große Paganini, der trat eines Tages auch vor ein großes Publikum und wollte mit seiner wunderbaren Geige zu spielen anfangen. Und dann nimmt er die Geige in die Hand und merkt, mit dieser Geige, das stimmt was nicht. Ich denke, auf die linke Hand nimmt er die Geige. Und er sah die Geige genauer an und er merkte, es ist nicht meine Geige, die ich hier habe, vor dem Publikum. Das ist nicht sein berühmtes, kostbares Instrument. Es war ein anderes. Bestürzt wandte er sich an seine Zuhörer und sagte, dass er durch irgendein Versehen nicht seine eigene Geige dabei hätte. Dann trat er hinter den Vorhang, um sein Instrument zu suchen oder es zu holen, in der Meinung, es läge noch da, wo er es hingelegt hatte. Und zu seinem Entsetzen musste er jedoch feststellen, dass jemand sein wertvolles Instrument gestohlen hatte und ihm stattdessen eine gewöhnliche, billige Geige hingelegt hatte. Ein Augenblick war Paganini wie gelähmt vor Schreck. Und dann trat er aber mit folgenden Worten vor das Publikum. Er sagte, meine Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass die Musik nicht im Instrument liegt, sondern in der Seele. Und er spielte auf dieser billigen Geige, wie er noch nie zuvor gespielt hatte. Der minderwertigen Geige entlockte er eine Musik, die die Zuhörer in einen Taumel der Begeisterung versetzte. Der Beifall war anschließend überwältigend. Der große Künstler hatte bewiesen, dass die Musik nicht in seinem Instrument, sondern in seiner Seele war. Und das ist ein schöner Vergleich zu uns Gotteskindern. Genau so sollte es auch bei uns Gotteskindern sein. Wir sind oft geprüft und angefochten. Wir müssen durch mancherlei Lebenssituationen gehen. Und doch müssen wir das vor der Welt leben, was wir glauben. Und wir müssen letztendlich auch vor der Welt beweisen, dass unser Friede nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Nicht in den Umständen, nicht in den Äußerlichkeiten liegt, wie in einer guten oder schlechten Geige, sondern dass dieser Friede aus unserem Herzen hervorgeht, in jeglicher Situation. Also das war der innere Friede. Zuerst der Friede Gottes, zweitens der innere Friede. Und jetzt kommen wir noch zu dem Frieden mit anderen. Der Friede mit anderen. Und genau jetzt kommen wir wieder eigentlich zu unserem eigentlichen Thema. Hebräer 12, Vers 14. Jaget nach dem Frieden mit jedermann. Der Friede mit anderen. Ich möchte mal zuerst fragen, für wen gilt denn diese Aussage zuerst? Jaget nach dem Frieden mit jedermann. Für wen gilt diese Aussage zuerst? Zuallererst müssen wir diese Aussage auf unsere Glaubensgeschwister beziehen. Warum? Muss man da die Glaubensgeschwister darin sehen? Ist es etwa so schwierig, mit Glaubensgeschwistern Frieden zu haben? Ja, vielleicht ist es für den einen mehr, für den anderen weniger schwierig. Aber ich möchte behaupten, es ist bei weitem nicht selbstverständlich. Denken wir zum Beispiel nur an die Gemeinde in Galatien, die uns auch hier aufgezeigt wird im Brief an die Galater. Dort muss Paulus zu den Gläubigen sagen, in Galater 5, Vers 15, wenn ihr einander aber beißet und fresset, So seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Galater 5, Vers 15. Paulus hat da verheerende Zustände aufgezeigt. Ein Beißen, ein Fressen der Glaubensgeschwister, die müssen enorm gegeneinander angegangen sein. Ja, wie schnell kann man tatsächlich anderer Meinung sein? Wie schnell kann man sich wegen Kleinigkeiten aufreiben? Wie schnell kann man Dinge anders sehen als der andere? Wie schnell kann man auch neidisch aufeinander sein, sich vergleichen? Wie schnell kann man sich auch benachteiligt fühlen? Wie schnell kann man sich einander missverstehen? Ja, denkt da jetzt vielleicht mancher, wir sind doch aber alle Kinder Gottes. Uns kann so etwas nicht passieren. Wir haben immer Frieden. Die Realität sagt aber was anderes. Ja, wenn man geistlich ist, kann alles wunderbar sein. Aber sobald das Fleisch mit ins Spiel kommt und sobald das Fleisch sogar noch Oberhand gewinnt, liebe Geschwister, da können die Gläubigen nach meiner Feststellung genauso übel sein und genauso übel reagieren und genauso schlecht miteinander umgehen, als würden sie Gott gar nicht kennen. Das kann tatsächlich sein und wahrscheinlich haben das alle auch von euch schon festgestellt. Darum sagt die Bibel in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und die Frage in Bezug auf Frieden, wollen wir im Geist wandeln oder im Fleisch? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn aus dem Fleisch, da kommen fürchterliche Dinge hervor, welche den Frieden enorm untereinander gefährden, ja sogar teilweise sogar dem Frieden völlig entgegenstehen. Da wird uns in Galater 5, Vers 19 einiges aufgezählt. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Ehrgeiz, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und so weiter. Frage, wie kann hier der Friede Gottes zur Auswirkung kommen, wo solche Dinge zu finden sind? Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Ehrgeiz, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Da hat der Friede Gottes überhaupt keine Chance. Das ist denkbar unmöglich, dass da Frieden zustande kommen soll. Und dagegen stehen die Früchte, welche durch ein geistliches Leben gewirkt werden, Früchte, die vom Heiligen Geist gewirkt sind, völlig dagegen. Schlagen wir mal Galater 5, Vers 22 auf. Da finden wir die Früchte des Heiligen Geistes. 9 wunderbare Früchte, 3 mal 3. Galater 5, Vers 22. Und da könnt ihr an diesen Stellen immer prüfen, bin ich in Galater 5, Vers 19 oder bewege ich mich gerade in Galater 5, Vers 22? Was kommt aus mir hervor? Sind es die Dinge, die in Vers 19, 20 und 21 stehen oder sind es die Vers, oder kommt aus mir das hervor, was in Vers 22 steht? Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Und hier sehen wir, da wird es ganz leicht sein, auch Frieden untereinander zu halten, wenn aus jedem diese Frucht hervorgeht. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Gottes Wort zeigt uns enorm viele Stellen auf, welchen Stellenwert der Friede hat. Der Friede, der von Gott ausgeht und in unseren Herzen anfängt. Was sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, als er diese Seligpreisungen weitergibt? Das sagt er unter anderem, selig sind die Friedfertigen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedfertigkeit, das sollte bei uns zu finden sein. Unser Herr Jesus selbst, an den wir glauben und von dem wir sagen, dass er unser Herr ist, Wie wird er in Jesaja 9, Vers 5 genannt? Er wird dort Friedefürst genannt. Was für ein Reich wird der Herr Jesus aufrichten, wenn er auf die Erde zurückkommt? 1000 Jahre lang. Friedensreich. Friede, Friede, Friede. Wir haben einen Gott des Friedens. Und seinen Frieden hat er in unser Herz, in dein und in mein Herz gegeben. Und nun sollen wir diesen Frieden ausleben. Im Neuen Testament finden wir mindestens 3 Stellen, wo wir direkt dazu aufgefordert werden, dem Frieden nachzujagen. Oder nachzustreben, könnte man auch sagen. Das heißt, die Bibel zeigt uns, wir sollen immer als Gläubige den Frieden im Visier haben. Ja, vielleicht wie ein Jäger, der auf die Jagd geht, der immer in Beobachtung des Wildes ist, vielleicht ihn sogar in sein Visier nimmt, das Wild, und so darauf abzielt. Wir müssen den Frieden als Ziel haben und letztendlich den Frieden für uns gefangen nehmen. Das ist die richtige Haltung. Und das überlesen wir oft so schnell, wie wichtig Gott der Friede ist. Ja, es ist direkt ein Befehl, jage nach dem Frieden mit jedermann. Und laut diesem Befehl dürfen wir letztendlich nichts unversucht lassen, ja, uns nicht einmal davor zurückschrecken, uns selbst zu demütigen, um dieses Ziel zu erreichen, Frieden miteinander und auch mit unseren Mitmenschen zu haben. Doch Vorsicht, ich möchte auch eine andere Seite aufzeigen. Ich möchte auch die Kehrseite aufzeigen. Die Jagd nach Frieden ist nicht mit einem unterwürfigen Frieden um jeden Preis zu verwechseln. Wir können uns nicht vorstellen, dass es Gott so meint. Die Jagd nach Frieden ist nicht mit einem unterwürfigen Frieden um jeden Preis zu verwechseln. Die Jagd nach Frieden kapituliert auch nicht vor dem Unrecht, nur um den Schein zu wahren. Wir geben um des Friedenswillens auch nicht die Wahrheit preis. Wir gehen um des Friedenswillens auch nicht über die Wahrheit hinaus. Wir müssen immer bei der Wahrheit bleiben. Und Konflikte, die eben den Frieden stören, die müssen wir mutig angehen, aber in Liebe und auch liebevoll ansprechen und beseitigen. Halten wir an dieser Stelle fest, wir haben es an dieser Stelle mit einer Jagd nach dem Frieden zu tun und nicht mit einer Flucht von Unstimmigkeiten. Das ist ein Unterschied. Wir sollen dem Frieden hinterherjagen, aber nicht den Unstimmigkeiten entfliehen einfach. Das wäre auch verkehrt. Frage, wie können wir Konflikte mit anderen Gläubigen lösen? Ich habe etwas gefunden von dem Evangelisten Ernst Modersohn, der inzwischen auch nicht mehr lebt. Aber der hatte 3 Grundsätze festgelegt für Friedenskinder. Und sein erster Grundsatz, der heißt, ich fange keinen Zank an. Und er sagt, oh, wenn alle Kinder Gottes diesen Grundsatz hätten, wie viel Zank und Streit würde dann vermieden? Ich fange keinen Zank an. Zweitens, ich gehe auf keinen Zank ein. Wir müssen darin ganz entschieden sein. Und sein dritter Grundsatz heißt, ich gieße kein Öl ins Feuer. Das heißt, ich schüre und hetze nicht, sondern ich rate zum Frieden, wo immer ich nur kann. Ich denke, das ist lohnenswert, wenn man diese 3 Punkte beherzigt. Ich sag's nochmal. Erstens, ich fange keinen Zank an. Oh, wenn alle Kinder Gottes diesen Grundsatz hätten, wie viel Zank und Streit würde dann vermieden? Zweitens, ich gehe auf keinen Zank ein. Wir müssen darin ganz entschieden sein. Drittens, ich gieße kein Öl ins Feuer, das heißt, ich schüre und hetze nicht, sondern ich rate zum Frieden, wo ich nur kann. Wenn wir diese Grundsätze befolgen, dann haben wir sicherlich schon viel getan und viel erreicht. Aber vergleichen wir mal uns Glaubensgeschwister mit unserem eigenen Leib. Wenn wir an unseren eigenen Leib denken, so wäre es für uns sicherlich undenkbar, wenn sich die Glieder unseres Leibes gegenseitig bekämpfen würden. Wenn das Auge gegen das Ohr angeht, oder wenn die Nase gegen den Mund angeht, oder wenn der kleine Finger gegen den großen Zeh kämpft, oder der linke Arm gegen den rechten Arm, wir könnten vieles aufzählen, das wäre wirklich eine Katastrophe. Wie könnte da ein Körper funktionieren? Wie könnte da unser Leib jemals richtig funktionieren? Es ist ja schon schlimm genug, dass wir manches Mal auch von Krankheiten behaftet sind und überfallen werden, oder vielleicht auch durch mancherlei Unfälle geschädigt werden oder Verletzungen, also körperliche Verletzungen. Doch wie ist es eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel die Nase verstopft ist? Hab's erst von Tobias gehört, dann muss man viel mehr durch den Mund atmen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Dann muss der Rachen mehr leisten. Oder wie ist es, wenn ein Fuß gebrochen ist? Dann muss den anderen Fuß mehr belasten, bis der eine Fuß wieder abgeheilt ist. Dann muss also das andere Glied umso mehr leisten. Das ist ein wunderbares Beispiel für uns als Gemeinde. Wie interessant ist doch hier bereits das Bild des eigenen Leibes und wie viel mehr sollte es bei uns Gläubigen in einer Gemeinde so auch funktionieren. Als Glieder bilden wir den Leib Jesu und sind gegenseitig in Abhängigkeit gestellt. Und allein darin erkennen wir, wie absurd es eigentlich ist, wenn die Glieder des Leibes Christi meinen, gegeneinander angehen zu können. Das ist völlig absurd. Der Apostel Paulus sagt in Römer 12, Vers 5, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber untereinander Glieder. Wir sind als Glieder in seinem Leib zusammengestellt. Und wenn wir Christi Leib sind, wie schlimm ist es dann, wenn Unfrieden von uns ausgeht? Sowieso, wenn unser Herr, der Gott des Friedens ist und der Leib etwas anderes demonstriert. Das passt überhaupt nicht zusammen. Da kann sich auch Gott selbst niederzustellen. Sicherlich gibt es nur wenige Dinge, welche dem Herrn Jesus mehr Unehre bereiten, als wenn wir als Kinder Gottes untereinander zerstritten sind. Es gibt wenige Dinge, die ihm noch mehr Unehre bereiten. Oder wenn sich einzelne Christen streiten. Das muss nicht unbedingt hier in der Gemeinde sein. Das kann auch draußen in den Familien sein. Auch innerhalb von Ehe und Familie. Das ist schlimm. Auch müssen wir bereit sein, wenn wir zum Frieden beitragen wollen, auch unsere eigene Mitschuld zu akzeptieren. Eine gewisse Mitschuld werden wir immer dabei haben. Es wird nie einer allein die Schuld haben. Lieber eine eigene Mitschuld akzeptieren, anstatt stets den anderen zu beschuldigen. Um dem Frieden nachzujagen, müssen wir jederzeit bereit sein, auch den ersten Schritt zur Wiederherstellung des Friedens zu tun. Oder wenn schon der andere den ersten Schritt tut, dann muss man mit einhaken und sagen, ja, wir müssen Frieden schaffen, um Gottes Willen. Und ich muss auch vergebungsbereit sein. Ich muss dem anderen auch entgegenkommen. Unser Ziel muss es sein, nach Gottes Wort, den gottgewollten Frieden jederzeit herzustellen. Und wie gesagt, es muss natürlich auch von beiden Seiten Vergebung da sein, sonst hat es ja wenig Sinn. Bedenken wir, ungelöste Konflikte zwischen Gläubigen, das sind Sünde und sie müssen auch als solches behandelt werden. Es bringt auch nichts, wenn sich nur beide nur zurückziehen und dann doch irgendwo rumschmollen. Das ist ein Sauerteig. Das breitet sich aus wie ein übles Geschwür im Laufe der Zeit, vielleicht auch in der ganzen Gemeinde. Und wie lässt sich letztendlich ein übles Geschwür entfernen, wenn man so ein Leib denken, letztendlich nur noch durch eine radikale Operation. Weg mit dem Geschwür, dann geht's vielleicht wieder. Aber so weit möchte man es ja nie kommen lassen. Viel besser ist es, Konflikte bei Zeiten anzusprechen oder sie gleich im Keim zu ersticken. Das ist das Allerbeste. Sicherlich ist es nicht immer leicht, auch mit allen Menschen Frieden zu halten. Jetzt gehen wir mal noch mehr nach außen. Vor allem, wenn andere nicht auf unser Friedensangebot eingehen. Aber bei Kindern Gottes sollte es eigentlich immer möglich sein. Sonst stimmt etwas mit unserem geistlichen Leben nicht. Und ich habe schon in manchen Berichten gelesen, es gab tatsächlich schon Gläubige in einer Gemeinde, die 20 Jahre, und das waren auch nur leibliche Geschwister, das waren inzwischen dann schon tatsächlich ältere Leute, die 20 Jahre miteinander rumgestritten haben. Und die kamen Sonntag für Sonntag in die gleiche Gemeinde. Wisst ihr, was die Gemeinde versäumt hat? Einen Ausschluss zu machen. Raus mit denen. Das kann mal eine Zeit lang sein, aber das kann man keine 20 Jahre dulden. Wir müssen bereit sein, umzukehren, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Es kann mal eine Zeit lang sein, bis man sein Herz wieder wendet, aber es muss, eine Wendung muss geschehen. Es muss bei Kindern Gottes möglich sein. Doch auch bei Ungläubigen sind wir verpflichtet, wenn wir mal jetzt zu den Ungläubigen rauskommen. Wenn da Verletzungen stattgefunden haben, oder wenn wir gar andere verletzt haben, hoffentlich nicht, wir sollen auch bei Ungläubigen dem Frieden hinterherjagen. Auch wir müssen uns bei Ungläubigen, wir müssen auch Ungläubige um Entschuldigung bitten, wo wir vielleicht Unfrieden verursacht haben. Aber bei Ungläubigen ist es doch noch ein bisschen anders wie in dem Leib Jesu Christi, denn die Ungläubigen, die haben ja auch den Heiligen Geist nicht. Die haben so gesehen auch nicht diese enge Gemeinschaft wie wir als Gläubige. Ein Ungläubiger hat keinen Heiligen Geist und er lebt auch nicht für Christus, sondern er lebt für sich selbst. Und ein Ungläubiger, der möchte natürlich viel mehr sein eigenes Recht hervorheben. Er beugt sich auch nicht unter Christi Herrschaft. Ein Ungläubiger, der möchte selber etwas gelten, der möchte selber Herr sein, er möchte sein eigenes Recht und seine eigene Gerechtigkeit aufrichten. So können wir letztendlich auch einen Ungläubigen nicht zwingen, mit uns Frieden zu machen. Müssen wir ihm überlassen. Gottes Wort sagt aber zu uns, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 12, Vers 18. Und das ist unsere Verantwortung vor Gott. Und wenn sich die Personen nicht dazu bewegen lassen, so sind wir unserer Verantwortung vor Gott hinterhergekommen. Natürlich stehen wir auch oft in Gefahr. Da ist mir so viel Böses widerfahren. Böses mit Bösem zu vergelten. Doch auch das steht uns nicht zu. Im Gegenteil, Gottes Wort sagt, wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Das muss gelernt sein. Und wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Wir sollen unsere Feinde lieben und denen wohltun, die uns hassen. Ja, da beschimpft uns jemand. Und jetzt soll ich für den noch beten, dass Gott ihn segnet. Segnet die, die euch hassen. In diesen Dingen, da tun wir uns als Kinder Gottes wahrscheinlich besonders schwer. Warum? Weil wir uns eben auch mal verletzt und gekränkt fühlen und lieber unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. Anstatt unserem Herrn und Heiland zu vertrauen und dazu vertrauen, dass sein die Rache ist und dass er der gerechte Richter ist. Am Ende dieser Botschaft geht an dich und an mich die Frage, wie wirst du bei der nächsten Unstimmigkeit reagieren? Oder wie gehst du mit dem nächsten Konflikt mit Glaubensgeschwistern um? Oder wie gehst du mit dem nächsten Konflikt innerhalb deiner Ehe und Familie um? Wie wirst du dich verhalten? Die Antwort ist, du kannst dich nur so verhalten, wie Gott es will, wenn du sein Wort vor Augen hast. Denke ab heute an die Jagd. Denke an Hebräer 12, Vers 14. Denke an das Ziel der Jagd. Du sollst dem Frieden hinterherjagen. Das Ziel ist der Friede. Und das ist die Jagdbeute, die Gott gefällt. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. 1. Petrus 3, Vers 10 und 11. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Lektionen. Und wir sind erschüttert auch über das, wie wir manches Mal handeln und reagieren, wie wir uns manches Mal verletzt und beleidigt fühlen. Wir möchten dir danken, dass du uns aufzeigst, was dein heiliger Wille ist. Und wir möchten beten, dass wir Jäger werden, dass wir auf die Jagd gehen nach dem Frieden, dass wir alle Zeit den Frieden, ja das Ziel des Friedens vor Augen haben dürfen. Wir möchten dir danken, dass du wirklich einen ganz besonderen Stellenwert auf den Frieden legst. Vor allen Dingen auf den Frieden unter uns als Glaubensgeschwistern, den Frieden innerhalb deines Leibes. Wir möchten dafür beten, dass du uns viel Gnade schenkst und uns reichlich dazu befähigst durch deinen Geist, und an dir liegt es nicht, dass wir diesen Frieden allezeit erstreben und darin leben. Es muss dir eine große, große Freude bereiten, wenn deine Kinder im Frieden miteinander wandeln, und du wirst deinen Segen nicht vorenthalten. Wir preisen dich darüber. In Jesu Namen. Amen.